Bildung in Thüringen. Diskussionen zur Bildungspolitik.
Fragen zur Erziehung.
Neuigkeiten aus Kitas,
Schulen
und Hochschulen. Bildung in Thüringen, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr auf Radio Frei.
Herzlich willkommen bei Bildung in Thüringen. Wir begrüßen die Hörerinnen von Radio Frei in Erfurt und von Offenen Kanal in Jena.
Sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Lotte in Weimar und von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg.
Und ihr hört Bildung in Thüringen, unsere erste Sendung im November. Wir machen es wieder nicht im Studio wegen Corona, Hygienebestimmung und vielleicht auch ein bisschen aus Bequemlichkeit. Es hat sich herausgestellt, dass wir das ganz gut mittlerweile mit Videokonferenztechnik hinbekommen, sowohl selber zu moderieren als auch Diskussionen zu führen, Interviews zu führen. Wer ist wir? Mein Name ist Michael Kummer. Ich bin einer der Redakteure und Moderatoren dieser Sendung Bildung in Thüringen. Und an meiner Seite ist heute Lotta Lind. Lotta Lind ist Freiwillige im FSJ Politik bei uns in der GEW Thüringen. Hallo Lotta.
Hallo, ich bin Lotta.
Genau, und wir arbeiten dich so langsam ein. Am Ende des Jahres bist du dann quasi nebenberufliche Radioexpertin. Insofern,
ja, genau.
Insofern sind wir gespannt. Wir haben ein großes Thema, und zwar geht es um das Thema, das an den Hochschulen, Universitäten im Moment virulent ist. Grundlage, es geht um das Thema Arbeitszeit und Arbeitszeiterfassung. Grundlage war ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, dass die Arbeitszeit immer erfasst werden muss bei jeder Arbeit, in jedem Bereich. Und nun gibt es allerdings da Probleme in einzelnen Berufsfeldern. Ein größeres Thema und ein größeres Problem ist an den Hochschulen zu finden, also weil dort Dozenten relativ frei ihre Arbeitszeit frei gestalten können und auf einmal soll das gemessen werden oder auch nicht. Dazu haben wir uns unterhalten mit folgenden Personen, Lotta.
Ja, wir haben uns unterhalten mit Christian Grüwatsch. Der ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Erfurt und Mitglied im dortigen Betriebsverband. Und unser zweiter Gast war Thomas Hoffmann. Er ist Referent für Internationales an der Hochschule Nordhausen und stellvertretender Landesvorsitzender der GEW.
Genau, das war das eine Thema. Und dann sind wir zu einem Thema, was auch die Arbeitszeiterfassung berührt und in die aktuell laufenden Tarifverhandlungen hineinragt. Und das haben wir uns erklären lassen, weil wir haben es am Anfang selber nicht kapiert, von Marco Hennhöfer. Marco Hennhöfer leitet das Referat Hochschule und Forschung bei uns, bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und ist zugleich Personalratsvorsitzender an der Technischen Universität Ilmenau. Und das Thema, das muss ich euch vorlesen, und zwar geht es um die Arbeitsvorgänge, Bildung von Arbeitsvorgängen nach § 12 TVL. Was sind eigentlich Arbeitsvorgänge, also nicht umgangssprachlich, sondern tarifvertraglich, und warum spielt das so eine Rolle bei der Arbeitszeit? Und was ist gut für die Arbeitnehmer und die Beschäftigten und was wäre nicht so gut, wenn das jetzt anders geregelt wird? Darüber haben wir mit Marco Hennhöfer gesprochen. All diese Interviews hört ihr jetzt in dieser Stunde, dazwischen wie immer angenehme Musik und nach der Musik dann das erste Interview.
Und ich begrüße jetzt in einer Dreier-Videokonferenz Thomas Hoffmann und Christian Grüwatsch. Erstmal hallo Thomas, hallo Christian.
Ja, hallo Michael, hallo Christian.
Hallo.
Wir hatten ja schon angedeutet in der Anmoderation, um was es geht. Das Thema, warum die beiden heute im Studio in Anführungsstrichen sind, ist das Thema Arbeitszeit an Hochschulen und wie die erfasst werden sollte, könnte oder möglichst nicht erfasst werden soll. Kurz zur Vorstellung, Thomas Hoffmann ist stellvertretender Landesvorsitzender der GEW Thüringen und auch Personalrat an der Hochschule Nordhausen. Und Christian Grüwatsch ist an der Universität Erfurt tätig und ist dort ein Dozent im Bereich der Grundschulausbildung und zwar speziell im Bereich Sachunterricht und Schulgarten. Und beide haben zu diesem Thema, und deswegen habe ich sie mir eingeladen, darüber möglichst zu streiten, beide haben zu diesem Thema Beiträge verfasst für die neue Mitgliederzeitung, also für den Themenschwerpunkt, der sich traditionell im Oktober mit dem Thema, also aus dem Bereich Hochschule und Forschung kommt, das sogenannte Referat Hochschule und Forschung. Da haben beide ein Thema zum, einen Beitrag zum gleichen Thema, nämlich Arbeitszeit an Hochschulen und wie die erfasst werden soll, geschrieben, aber zwei sehr konträre Meinungen verlautbaren lassen. Ich will zum Einstieg erstmal fragen, und ich frage dich mal, Thomas, vielleicht können wir es erstmal für die Zuhörer, Zuhörerinnen eingrenzen. Arbeitszeiterfassung, da wird jetzt der die meisten Menschen werden sagen, ist doch ganz klar, ich gehe arbeiten und die Arbeitszeit wird erfasst. Warum muss man denn darüber diskutieren? Also wie ist das denn üblich und über welche Personen oder Berufsgruppen an Hochschulen diskutieren wir denn jetzt gleich?
Ist bei weitem noch so, dass an den Hochschulen die Arbeitszeit von allen Beschäftigten erfasst wird. Es gibt an jeder Hochschule unterschiedliche Formen von Dienstvereinbarungen, die Zeiterfassung regeln. Das führt aber dazu, dass es Hochschulen gibt, wo weite Bereiche gar keine Zeiterfassung haben. Es gibt sehr viele Hochschulen, die vor allem Arbeitszeiterfassung haben fürs Personal in Verwaltung, manche fürs Personal in Verwaltung und Technik, ist also vollkommen unterschiedlich. Das ist also ganz bunt. Es kommt aus der Tradition heraus, früher, als es feste Arbeitszeiten gab und man wirklich dann zu einer bestimmten Uhrzeit dann den Bleistift hat fallen lassen müssen, ja, da hat es keine Arbeitszeiterfassung gebraucht. Das hat bis vor kurzem noch Hochschulen gegeben, jetzt in Thüringen nicht, aber ich weiß, in Sachsen eine große Universität, die hatte jeden von Montag bis Donnerstag hatte sie Arbeitszeit von 7 bis 16 Uhr bei einer halben Stunde Pause und am Freitag von 7 bis 13 Uhr. Und das war's. Und die Leute haben alle wirklich alles stehen und liegen lassen zu der Zeit oder sicherheitshalber schon 5 Minuten vorher, damit man auch dann wirklich zu dem Zeitpunkt das Büro verlassen konnte. Also die Universität hat auch funktioniert. Und trotzdem ist es etwas, was nicht mehr zeitgemäß ist. Da braucht man keine Zeiterfassung. Sobald man aber flexible Arbeitszeit hat, da braucht man Zeiterfassung. Wenn man also nicht von 7 bis 16 Uhr beziehungsweise 7 bis 13 Uhr arbeiten will, sondern anders, auch aus persönlichen Bedürfnissen, dann muss es eine Zeiterfassung geben, damit man schlichtweg dem Arbeit sich selber gegenüber im Reinen ist, dass man nicht zu viel arbeitet und umgekehrt auch, dass der Arbeitgeber weiß, ob man das die vertraglich geschuldete Arbeitszeit auch erfüllt.
Ja, da würde ich schon gleich einhaken. Da habe ich natürlich eine ganz andere Position dazu. Die Frage der Zeiterfassung, man brauchte sie früher nicht, sie ist, das war dann irgendwann notwendig, zeitgemäß, darüber lässt sich streiten, denn das suggeriert irgendwie, dass ich meinem Arbeitgeber einfach nur Zeit schulde an der Universität und gerade für den Bereich, für den wir sprechen, nämlich für Forschung und Lehre und vor allen Dingen noch für Forschung, schulde ich aber meinem Arbeitgeber im eigentlichen Sinne keine Zeit, sondern ich schulde ihm Leistung. Wir sind in einem output-orientierten System. Das heißt, das, was mein Arbeitgeber interessiert, ist die Leistung, die ich bringe in Form von Forschungsergebnissen, von Aufsätzen, von Publikationen und so weiter. Und selbst im Fall der Lehre schulde ich natürlich meinem Arbeitgeber die in meinem Vertrag gesetzt oder vorgegebene Lehrleistung im Sinne mit Kontaktstunden mit den Studierenden. Wie lange ich aber brauche, um diese Lehre vorzubereiten, nachzubereiten und um, ich sage jetzt mal, Abschlussarbeiten zu korrigieren, Gutachten zu schreiben, zu Bachelor- und Masterarbeiten und so weiter und so fort. All das ist zeitlich gar nicht geregelt, sondern dazu bin ich entsprechend meines Vertrages verpflichtet, das zu tun. Und da interessiert meinen Arbeitgeber nicht, wie lange ich dafür brauche, sondern es interessiert ihn den Output, den Fakt, dass das Ergebnis kommt. Und deshalb bin ich der Meinung, dass die Arbeitszeiterfassung als solches den speziellen Bedingungen an den Universitäten und Hochschulen überhaupt nicht Rechnung trägt.
Ja, also ich möchte jetzt nicht widersprechen, dass Ergebnisse geschuldet sind. Also neben der Arbeitszeit, zu der man sich verpflichtet hat, eben die dem Arbeitgeber zur Verfügung zu stellen, schuldet jeder Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin, beziehungsweise auch die Beamten, Beamtin, dem Arbeitgeber, dem Dienstherrn eine Arbeitsergebnisse. Das fängt an bei denjenigen, die den Rasen mähen auf dem Campus. Selbstverständlich sind die nicht eingestellt, um dann, ich sag mal, unterm Apfelbaum zu liegen den ganzen Tag, und dass der Rasen dann abends noch einen Zentimeter höher ist, als er morgens war, da muss der Rasen gemäht werden. In der Haushaltsabteilung, die Kolleginnen und Kollegen, die Buchungen durchmachen, die müssen natürlich die Buchungen durchführen, damit die Rechnungen bezahlt sind. Wir schulden alle dem Arbeitgeber Arbeitsergebnisse. Aber das Entscheidende ist, es muss auch in der Zeit machbar sein. Und das auch in allen Bereichen. Man kann jetzt nicht verlangen, ich habe jetzt Rasenmähen gesagt, man kann wahrscheinlich nicht verlangen, dass in einem Arbeitstag ein Hektar Rasen gemäht wird. Gut, vielleicht mit großen Maschinen. Oder ist in der Haushaltsabteilung, dass dann eine Kollegin 1000 Buchungen an einem Tag macht. Das geht nicht. Das führt dann zu einer Überlast. Man schuldet Zeit und man schuldet Arbeitsergebnisse. Ja, beides. Und das trifft dann für alle zu, und auch für das wissenschaftliche Personal, auch für Lehrkräfte, muss die Arbeitslast, das heißt also die alles, was mit der Lehre zu tun hat, angefangen von Vorbereitung über Durchführung, Nachbereitung, Korrekturen und sowas, auch in der Art arbeitsvertraglich vereinbarten Zeit leistbar sein. Das ist das Entscheidende. Und wenn es das nicht ist und man sieht, dass man das nicht in der Zeit schafft, ja, dann besteht ein Problem. Und dann kann man es aber auch nachweisen dem Arbeitgeber, dass es nicht geht, weil man eventuell viel zu viele Lehrveranstaltungsstunden zu leisten hat in einer bestimmten Zeit.
Christian? Ja, Thomas, da nähern wir uns so langsam dem Kern des Problems. Wir schulden in der Tat eine Leistung und in der gegebenen Zeit. Wo meiner Meinung nach der Vergleich ein bisschen mit, sei es mit der Verwaltung, mit Buchung oder auch mit dem Rasenmähen hinkt, ist, dass wir natürlich in Forschung und Lehre erstens keine standardisierten Arbeitsprozesse haben wie beim Buchen und auch nicht einfach nur eine, ich will da keinem zu nahe treten, so ist das keine manche Tätigkeit wie den Rasenmähen, sondern wir sind in einer Tätigkeit, die hochgradig komplex kreatives Arbeiten verlangt, wo man im wahrsten Sinne des Wortes kreativ tätig wird und wo sich, sage ich mal, ein gewisser Automatismus und ein gewisser Output mit der Zeit eben nicht automatisch einstellt. Und da stehen wir natürlich vor Herausforderungen, wenn wir dann sagen, dass gewisse Arbeiten in einer Zeit erledigt werden müssen, die dem Zeiterfassungssystem so gar nicht gerecht werden. Das ist der eine Punkt, wenn wir um die Planung gehen. Und der zweite Punkt, den ich ansprechen will, gerade im Bereich, wenn wir auf Forschung oder so gehen und wir von einem hochkomplexen und kreativen Prozess ausgehen, dann muss ich natürlich sagen, dann ist es so, dass gerade die Freiheit zu arbeiten, wenn einen die Muße küsst, dass das durchaus ein zentrales Argument ist. Wenn ich als Forscher an meiner Arbeit sitze und ich sitze dann durchaus sonntags früh am Frühstück und denke, das wäre aber jetzt ein total interessanter Ansatz, ja, dass dem sollte ich nachgehen und mache mir 5 Notizen, dann ist das doch letztendlich mit einer Arbeitszeiterfassung gar nicht kompatibel. Denn ich sehe dann unseren Dienststellenleiter, der sagt, Herr Grübatsch, kreative Arbeit hin oder her, aber am Wochenende und Wochenendzuschlag und mit den Zeiten, mit den Abrechnungen, das geht alles gar nicht. Arbeiten Sie mal schön in Ihrer Arbeitszeit. Und so funktioniert doch unsere Arbeit nicht. Unsere Arbeit ist doch wirklich eine Herausforderung, die gerade in diesem Forschungsbereich ganz viele Facetten hat. Oder der Artikel muss fertig werden. Den Artikel, den wir geschrieben haben, du weißt es selber, wo wir mitgewirkt haben, da ist eine Abgabefrist. Der soll in den Druck gehen, und da kann ich natürlich nicht sagen, ja, ich habe meine 40 Stunden jetzt diese Woche gearbeitet oder meine 42, sondern wenn es dann pressiert, dann muss die Arbeit gemacht werden, dann interessiert eben auch niemanden die Zeit, unabhängig vom Tag, vom Wochentag, von der Arbeitszeit.
Ich will mal dazwischen hacken, weil wir kommen gut vorwärts. Also erstmal ging es darum, Output gesteuert, dann war es muss aber trotzdem irgendwie realistisch sein. Man kann nicht übergroße Dinge fordern. Jetzt haben wir uns weiterentwickelt oder weitergehangelt. Christian, du hast jetzt betont, das ist aber teilweise auch so, gerade im Forschungsbereich, so individuell, komplex und kreativ und arbeiten, wenn einen die Muse küsst, das finde ich sehr gut. Das erinnert mich sehr an Schriftsteller, die schreiben eben dann, wenn sie kreativ sind und nicht tagsüber von 8 bis 16, was sein kann, aber nicht muss. Das heißt, man braucht eigentlich ein so flexibles Arbeitszeiterfassungssystem, dass diese Dinge erfasst. Oder Christian, sagst du, man braucht das prinzipiell nicht. Ich unterschreibe einfach einen Arbeitsvertrag, da steht pauschal irgendwas drin, aber individuell mache ich das trotzdem irgendwie anders.
Also es ist schwierig, wenn du mich jetzt fragst. Ich kenne ja Thomas und ich gebe ihm natürlich recht, dass das, wo uns allen dran gelegen ist, vor allen Dingen der Schutz davor ist, vor einer Ausbeutung oder vor einer Selbstausbeutung. Das heißt, es ist natürlich schon wichtig, dass man irgendwann auch Ruhephasen hat, dass man lebt ja nicht nur, um zu arbeiten. Das erkenne ich schon an. Die Frage ist allerdings, wie ich ein System finde, dass ich sowohl die Arbeit als auch meine Ruhephasen gut miteinander kombinieren kann und das abrechnen kann. Und da ist mein Dafürhalten, weil du sagst, du hast ja angesprochen, die Arbeitszeiterfassung müsste so flexibel sein. Die flexible Arbeitszeiterfassung allein löst nach meinem Dafürhalten das Problem nicht, weil ich natürlich die Frage, dass ich zum Beispiel einen Sonnabendabend oder einen Sonntag kreativ bin oder dass ich sage, ich habe jetzt eine Idee, habe aber schon heute Morgen meine Lehre gemacht und sitze heute Abend noch an dem Artikel und nach 10 Stunden, Beamte haben 12 Stunden Chance, fällt auf jeden Fall der Hammer, wo ich aufhören muss, wo selbst wenn ich die Arbeitszeit korrekt dokumentieren würde, mein Arbeitgeber mir die Zeit auf keinen Fall anrechnen kann, weil das gegen geltendes Arbeitsrecht verstößt. An dem Punkt bin ich eben oder komme ich zu dem, dass eine Vertrauensarbeitszeit durchaus die Lösung sein kann, wenn, und da muss ich jetzt natürlich die Einschränkung machen, ich sehe ja Thomas schon, der im Prinzip auch ein bisschen drauf wartet, wenn ich Vorgesetzte habe, die wertschätzend mit mir umgehen, die anerkennen, dass ich die Arbeit geleistet habe und eben nicht gerade diese kleinteilige Dokumentation von Minuten und Stunden wollen, sondern auch anerkennen, okay, Christian, du arbeitest in manchen Phasen einfach mehr und in anderen Phasen einfach weniger. Ich weiß, du bringst die Leistung und damit ist das für mich das Vertrauen, Vertrauensarbeitszeit erfüllt.
Thomas, was sagst du zu dem Vorschlag?
Ja, mit der Vertrauensarbeitszeit, das klingt zuerst einmal gut, aber die Gefahr besteht bei der Vertrauensarbeitszeit, dass insbesondere die Beschäftigten sich selber nicht schützen und dass es zu Entgrenzungen führt, dass also auch gerade Zeit und Raum für Arbeit und Freizeit nicht mehr voneinander getrennt sind. Und es führt vor allem dazu, dass die Beschäftigten doch sehr viel mehr arbeiten. Gibt es im Moment auch gerade eine interessante Studie von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, die das doch auch durch eine umfangreiche Befragung dann bei der Beschäftigten und der Arbeitnehmern auch festgestellt hat. Deswegen denke ich, dass Vertrauensarbeitszeit, wofür es übrigens keinen rechtlichen Begriff gibt, was es dann wirklich ist, also ist juristisch nicht ganz geklärt, dieser Begriff, dass das vielleicht nicht die Lösung sein kann. Vertrauensarbeitszeit insofern, dass man den Beschäftigten vertraut, dass sie die Arbeitszeiterfassung selbstständig ordentlich vornehmen, da würde ich wiederum sagen, ja, man kann Vertrauensarbeitszeit durchaus mit Arbeitszeit koppeln, dass man zum Beispiel auch sehr großzügige Regeln hat und für den öffentlichen Dienst zumindest der Tarifvertrag lässt das für den Bereich der Hochschulen zu, dass man regeln kann, dass zum Beispiel akademische Beschäftigte, also wissenschaftliche MitarbeiterInnen und Lehrkräfte für besondere Aufgaben, ihre Arbeitszeit im Rahmen der gesetzlichen Regelung selbstbestimmt festlegen. Und dass da keine Vorgaben vom Arbeitgeber gibt, mit Ausnahme eben Arbeitszeitgesetz beziehungsweise die Regelung des Beamtengesetzes, die du ja auch erwähnt hast. Arbeitnehmer sollen nicht mehr als 10 Stunden pro Woche arbeiten und Beamte nicht mehr als 12 Stunden pro Woche. Fragt sich, warum dieser Unterschied überhaupt besteht. Weil die Tätigkeiten dann oft doch sehr ähnlich sind. Wenn zum Beispiel jemand Dozent an der Universität ist, macht das nicht so einen Unterschied aus. Also insofern Vertrauensarbeitszeit, wenn man das so interpretiert, im Sinne von Arbeitszeitsouveränität, man kann selbst festlegen und kann selbst die Zeit erfassen Und der Arbeitnehmer schenkt dem Beschäftigten das Vertrauen, dass es Zeit erfassen. Würde ich sagen, ja, aber trotzdem sollte es eine Erfassung geben. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist nun wirklich die Frage, wann einen die Muse küsst und wann sie einen küssen muss. Und wie vermeidet man, dass die Muse einem am Sonntag früh küsst? Das geht manchmal nicht. Ich glaube, da geht es aber dann auch WissenschaftlerInnen, genauso wie allen Beschäftigten, das kann auch die Sachbearbeiterin in der Haushaltsabteilung vielleicht eine Idee haben, die sie sonntags früh trifft, wie sie vielleicht die Sachen so buchen kann, dass es vielleicht schneller geht, der Vorgang. Und der Kollege, der einen Rasen mäht, kann vielleicht auch, geht vielleicht sogar am Sonntag am Campus vorbei und sieht dann, wie er, fällt ihm ein, wie er vielleicht besser die Runden fahren kann, dass das zügiger vorangeht. Auch das gibt es auch in anderen Berufsgruppen und deswegen würde ich sagen, ja, wenn dann die Muse zufällig am Sonntag küsst, schnell Notizen machen, aber bitte nicht am Sonntag arbeiten. Wir sollen auch versuchen, möglichst frei von Sonntagsarbeit zu sein. Ja, und nach Möglichkeit, das war in den 60er oder 70er Jahren in Westdeutschland, ja, so ein Slogan, samstags gehört der Papa mir, wenn man dann noch schafft, den Samstag sogar Musenkuss frei zu halten, ist besonders gut. Gelingt natürlich nicht immer. Ich finde es aber ganz interessant, dass wenn ich sehe, so die eingehenden E-Mails im gewerkschaftlichen Kreis, so ehrenamtliche Gewerkschafter arbeiten ja ehrenamtlich auch zu den unmöglichsten Zeiten. Am wenigsten E-Mail-Eingang habe ich an sich am Samstagvormittag. Das ist ganz interessant. Das ist so am Sonntag, da gehen ja schon wieder welche ran. Also den Samstagvormittag sich frei zu halten für von Arbeit scheint vielen inzwischen gut zu gelingen. Aber auch eine Tendenz der letzten Jahre.
Ja, also die Frage, die du ja jetzt aufgeworfen hast, beziehungsweise die Erkenntnis, dass das durchaus Untersuchungen stützen, dass eine gewisse Selbstausbeutung und vielleicht sogar gerade in diesem akademischen Bereich, ich will nicht sagen, zum guten Ton gehört mittlerweile. Das ist gar nicht zu leugnen. Die Frage ist aber, warum ist das so und wie ist letztendlich, wie kommt das zustande? Und da muss ich sagen, ist es vor allen Dingen der sehr, sehr hohe Erwartungsdruck, der bei uns gefordert wird. Das muss man jetzt mal ganz klar sagen, denn wir wissen ja, also wir sind in der kommoden Situation, dass wir sagen können, wir haben unbefristete Stellen in diesem System, wir sind nicht mehr befristet. Wir haben den Punkt erreicht, wo die Hauptlast, ja, die auf den meisten Beschäftigten, gerade in diesem Wissenschaftsbereich und auch als größter Druck und als größter Stressfaktor empfunden wird, nämlich die Befristung, ja, und alles, was damit zusammenhängt, das haben wir ja zum Glück hinter uns gelassen. Und da muss man einfach mal schauen, wie funktioniert dieses System? Und der eigentliche Ansatzpunkt ist nicht, die Leute vor sich selbst zu schützen, indem ich Arbeitszeit erfasse. Denn machen wir uns nichts vor. Jemand, der eine befristete Stelle hat, der seine Doktorarbeit fertig machen wird, der wird im Zweifelsfall einfach sagen, ich erfasse meine Arbeitszeit nicht korrekt und gebe das nicht an, aber ich muss die Doktorarbeit fertig machen. Das, wo wir doch eigentlich dran arbeiten müssen, ist das Verhältnis zwischen Angestellten oder Beamten, das ist jetzt mal vollkommen egal, und den Vorgesetzten, dass die Vorgesetzten ein Gespür dafür haben, was können meine Mitarbeiter leisten, was leisten sie auch und wann, weil wir ein klassisches Saisongeschäft haben mit Spitzen, nämlich in den Prüfungszeiten und mit, sage ich mal, ruhigeren Phasen während des Semesters, wann kann ich meinem Mitarbeiter auch mal zubilligen, eine gewisse, ich will jetzt nicht sagen Ruhephase zu geben, aber vielleicht auch mal einen gewissen Ausgleich zu haben. Und da scheint mir doch der eigentliche Punkt an der Erwartungshaltung und an den Hierarchieverhältnissen, nämlich an den Vorgesetzten zu hängen. Was erwarten Vorgesetzte? Und ich denke, da ist die Arbeitszeiterfassung eben nicht das Mittel der Wahl, um dem Beschäftigten, der befristet beschäftigt ist, einen Aufsatz fertigstellen muss oder Prüfungsgutachten für Masterarbeiten oder was auch immer. Du weißt ja selber, wie das Saisongeschäft läuft, den da entspannt sagen zu lassen, ich habe jetzt diese Woche meine Zeit gearbeitet. Das, was wir brauchen, ist eine andere Kultur und die Wahrnehmung und Wertschätzung der Vorgesetzten. Und wenn es die gibt, dann reduziert sich automatisch der Druck, sodass ich denke, die Arbeitszeiterfassung kann als Ultima Ratio durchaus hilfreich sein, löst aber nicht die Probleme der Beschäftigten. Sage ich mal, als Schlussstatement ich hatte es ja in dem Freitagsgespräch schon gesagt, hätte ich mir vorstellen können, so eine Wahloption zu haben. So Thomas, wie du das auch in dem Artikel geschrieben hast, Leuten, die das für sich als geeignet betrachten, um sich selbst zu schützen und geschützt zu werden vor Vorgesetzten, die Option wirklich zu geben und Leuten, für die, die das eher als Einschränkung wahrnehmen, zu sagen, du hast aber auch ohne negative Sanktion, also das gilt ja eher für die anderen, dann wirklich auch zu sagen, okay, du kannst, wenn dich das einschränkt, auch sagen, arbeite, wenn du das selbst organisiert und selbst strukturiert, selbst diszipliniert so bist, dass du damit klarkommst, dann arbeite so weiter.
Ich weiß nur, was es also für Hürden darstellt. Also bei unserem System, dass also wirklich diejenigen, die die Zeiterfassung wollen von den wissenschaftlich Beschäftigten, wirklich, die brauchen sehr viel Mut, weil die Vorgesetzten das gar nicht wollen. Und sie dürfen es einfach machen, sie können es machen, aber das stößt nicht in der Regel nicht auf Wohlwollen der Vorgesetzten, wenn sie es machen.
Aber da bin ich dann wieder der Meinung, da sollten wir als Ortsverbände, als Personalratsmitglieder, bin ich ja auch bei uns im Personalrat noch, da müssten wir ansetzen, diese organisatorischen Strukturen aufzubrechen. Da denke ich, brauchten wir einen Kulturwandel. Das fände ich spannend. Also, und dass Vorgesetzte sich dagegen wehren, muss ich mal sagen, das ist eigentlich das beste Zeichen dafür, ich sage es jetzt mal in der vorgehaltenen Hand, dass da was im Argen liegt. In diesem Hierarchieverhältnis. Also das ist ja ein Indiz dafür.
Also ich habe es erlebt, wir brauchen richtig Mut und kommen dann zu mir, ich habe es geschafft, ich habe es jetzt abgegeben, ich gehe in die Zeiterfassung. Aber wirklich lange Bedenkzeit, weil von Vorgesetzten vorab schon Signale kommen, dass sie es nicht gut finden.
Ich muss an dieser Stelle mal einen Punkt machen. Es ist eine spannende Diskussion, aber die Sendezeit ist auch irgendwann begrenzt. Ich habe das jetzt, Christian, ehrlich gesagt, ein bisschen anders noch verstanden. Also Vertrauensarbeitszeit, flexibel mit Selbstaufschreiben und so weiter. Wenn der Vorgesetzte wertschätzend ist, ist gut. Wenn aber bestimmte Dinge, Bedingungen nicht da sind, so wie du das jetzt geschildert hast, also das große Problem Befristung oder nicht wertschätzende Vorgesetzte, das sind sozusagen die Rahmenbedingungen, die auch stimmen müssen. So habe ich das verstanden, damit das mit einer Vertrauensarbeitszeit auch funktionieren kann. Das war auch die Zusammenfassung, die kurze Zusammenfassung des Moderators. Ich muss euch leider unterbrechen an diesem Punkt, weil wir haben nur eine Stunde Sendezeit. Das große Thema andere Kultur an Hochschulen, das wäre aber etwas, was wir in einer der nächsten Sendungen bestimmt mal gemeinsam diskutieren können, vielleicht noch ein, zwei andere Gesprächspartner heranholen können, weil das ist ein sehr spannendes, also Hierarchie, freie Zonen, da jetzt mal in Anführungsstrichen, das ist ja nicht nur ein Problem von Hochschulen, aber eben auch ein ganz spezielles dort. Also, danke für diese interessante Diskussion, Christian Grübatsch von der Uni Erfurt und Thomas Hoffmann von der Hochschule Nordhausen und beide noch in der GEW Thüringen aktiv. Ich danke euch.
Ja, wir danken dir, dass wir uns mal dazu äußern konnten.
Danke, war ein interessantes Gespräch.
Ja, hallo Marco, du bist Leiter des Referats Hochschule und Forschung, Betriebsvorsitzender und Vorsitzender des Personalrats der TU Ilmenau. Herzlich willkommen. Ich starte einfach mal gleich mit der ersten Frage. Wie ist denn die Situation allgemein an den Thüringer Hochschulen so? Also du kannst es wahrscheinlich jetzt nur aus der Perspektive der TU Ilmenau beurteilen, aber ja, wie ist deine Wahrnehmung da im Moment?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung zum Interview. Da freue ich mich immer, wenn wir dort doch ein bisschen mehr Öffentlichkeit bekommen können noch. Das ist immer eine gute Gelegenheit, auch unsere Positionen und unsere Meinungen doch ein bisschen wieder ins Rampenlicht zu rücken. Jetzt zur Frage, wie es an den Universitäten läuft derzeit. Also meine Wahrnehmung ist, dass das Wintersemester ganz gut angelaufen ist, also trotz der Corona-Thematik, die uns natürlich nach wie vor noch beschäftigt. Wir haben jetzt in den Lehrveranstaltungen durchgängig 3G-Regelungen, also Studis müssen nachweisen, ob sie geimpft, getestet oder genesen sind. Und wir haben bei den Studis auch noch einen relativ hohen Anteil von Ungeimpften, die also dann Testangebote in Anspruch nehmen müssen. Und dort haben, ich denke, die meisten Hochschulen werden das so geregelt haben, dass sie dort beaufsichtigte Selbsttests zulassen für die Studis. Kosten für die Selbsttests werden jetzt auch übernommen für die Studierenden. Das war ja auch noch etwas strittig, aber ist inzwischen klargestellt, dass dort die Hochschulen die Kosten tragen müssen. Und aktuell ist mir noch nicht bekannt, dass wir jetzt wirklich in Größenordnung Infektionsfälle durch die Lehrveranstaltungen hätten. Also mir ist nicht ein Fall bekannt, muss ich sagen.
Die Situation der Beschäftigten, also der Dozentenebene und so weiter, hat sich das gegenüber dem letzten Jahr entspannt? Also ist das Arbeiten von zu Hause oder vor Ort jetzt geregelter, besser organisierter oder gibt es da noch große Verwerfungen?
Ja, also ich denke mal, bei den meisten ist doch eine gewisse Routine eingekehrt, wie sie sich die Arbeit einteilen, also sei es im Homeoffice, sei es vor Ort. Auch bei den Lehrveranstaltungen sind wir jetzt ja überwiegend im Präsenzbetrieb und ich gehe davon aus, dass die meisten Lehrenden damit glücklich sind. Ne? Denn der Unterricht in Angesicht zu Angesicht ist doch etwas anderes, als wenn man vor dem Rechner irgendwas einer Namensliste erzählt. Ne? Das, ja. Also ich denke, die Lehrenden freuen sich, dass wieder Präsenzbetrieb herrscht.
Lotte hat es ja jetzt im Eingangs, in der Einleitung gesagt, du bist ja bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Thüringen, bist du ja, leitest du das Referat Hochschule und Forschung. Also ich sag mal, der Personenkreis, der gewählt wurde und aus dem Bereich Hochschule und Forschung kommt und sich mit Hochschulen und Forschungsthemen auseinandersetzt. Gewerkschaftsthemen sind natürlich in erster Linie, geht es natürlich in erster Linie um Arbeitsbedingungen, Tarifvertragsthemen etc. Und in dieser Funktion macht ihr vom Referat Hochschule und Forschung einmal im Jahr, verantwortet ihr den Themenschwerpunkt in unserer Mitgliederzeitung und die vom Oktober, und die, über die wollen wir heute sprechen, die hat sich beschäftigt mit dem Thema Arbeitszeit in Hochschulen. Also wie soll die eigentlich erfasst werden? Da gibt es eine Pro-Kontra-Meinung, man soll die erfassen, man soll die nicht erfassen. Dann gibt es noch die Meinung, ja, könnte man vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Dazu machen wir in unserer Sendung ja noch ein Streitgespräch. Und dein Thema, was du exponiert hast in dieser Zeitung, ist ein, wie ich finde, relativ kompliziertes. Lotte und ich haben uns gestern versucht, auf das Thema vorzubereiten. Wir haben nicht alle Verästelungen verstanden. Deswegen ist es schön, dass du heute da bist. Und zwar das Thema Arbeitsvorgänge. Und wir wollen uns mal ganz langsam ranroppen, so wie du das auch in deinem Text gemacht hast. Du hast erst mal erklärt, wo stehen die eigentlich und was ist das eigentlich? Also vielleicht kannst du noch mal damit starten. Arbeitsvorgang ist jetzt erstmal auch ein Allerweltsbegriff, aber der ist ja im Tarifrecht ein speziell definiert. Vielleicht kannst du das noch mal erläutern. Wo steht das? Warum gibt es diesen Begriff und was sagt er aus?
Genau, das ist natürlich sehr gut. Als jemand, dessen Tagesgeschäft das ist, da ist mir das natürlich alles geläufig. Deshalb ist es gut, denke ich, wenn ihr entsprechend Nachfragen bringt, denn das ist sicherlich für viele nicht so ganz klar, wie das funktioniert mit diesen Arbeitsvorgängen. Bevor ich da aber loslege, will ich es vielleicht noch in den aktuellen Kontext drücken, warum uns das derzeit beschäftigt. Denn wir wissen ja, aktuell finden wieder Tarifverhandlungen statt. Also am 1.2. November ist die nächste Verhandlungsrunde zum TVL. Und die Arbeitsvorgänge spielen dort eine wichtige Rolle, denn aus der ersten Verhandlungsrunde haben wir dort schon Signale von der Arbeitgeberseite, die sagen, wir verhandeln nur über die Erhöhung der Entgelte. Alle weiteren Forderungen und Erwartungen, die ihr formuliert habt als Gewerkschaften, über die reden wir nur, wenn ihr bereit seid, Zugeständnisse bei der Bildung von Arbeitsvorgängen zu machen. Also der Arbeitgeberseite ist das sehr wichtig, dort Änderungen durchzusetzen und die Gewerkschaften wollen das auf jeden Fall abwenden. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns da momentan in den Verhandlungen und warum wir das mit den Arbeitsvorgängen, also warum wir dort Änderungen abwenden wollen, ich denke, das sollte dann heute klar werden nach dem Interview. Aber das soweit zunächst mal zur Relevanz des Themas. So, jetzt zu den Arbeitsvorgängen. Im öffentlichen Dienst ist das so, dass die Beschäftigten ja ein bestimmtes Entgelt bekommen. Das ist in der Entgelttabelle festgeschrieben. Also für unterschiedliche Tätigkeiten haben wir dort unterschiedliche Entgeltgruppen, so nennen die sich, mit höheren oder niedrigeren Entgelten. Und jetzt praktisch in welcher Entgeltgruppe ein Beschäftigter landet, das hängt natürlich von dessen Tätigkeiten ab. Und dazu müssen diese Tätigkeiten ja irgendwie bewertet werden. Das heißt, man würde dann schauen, beispielsweise, was nehmen wir denn mal, ja, bleiben wir vielleicht bei der Personalsachbearbeiterin, die wir auch in dem Artikel dort als Beispiel aufgeführt hatten. Wenn dort ja, Personalsachbearbeitung gemacht wird, beispielsweise Eingruppierungsvorgänge durchgeführt werden, dort muss die Personalsachbearbeiterin dann viele unbestimmte Rechtsbegriffe auslegen. Also sie muss praktisch einschätzen, hat eine Tätigkeit, ist die besonders schwierig, ist die besonders verantwortungsvoll. Und diese Eigenschaften, diese Tätigkeitsmerkmale, die bestimmen dann letztlich, in welcher Entgeltgruppe so eine Eingruppierung dann landet.
Ich frage gleich mal dazwischen, weil es ist mir ein bisschen klarer geworden, es war trotzdem furchtbar kompliziert erklärt. Also du hast sozusagen Eingruppierungsvorgänge mit einem Arbeitsvorgang, der sich mit Eingruppierungen beschäftigt.
Ja, das finde ich auch
gar nicht. Also wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt, sag mal, der ganz normale der Hausmeister bin, der an der Uni arbeitet und ja auch nach TVL, also Tarifvertrag der Länder, bezahlt wird. Da steht dann im Arbeitsvertrag drinne, 3 Stunden kehren, 4 Stunden Fenster reparieren und 1 Stunde Telefondienst. Oder was muss ich mir unter Arbeitsvorgängen vorstellen?
Genau, so in etwa könnte man sich das vorstellen. Das Hausmeister vielleicht tatsächlich das bessere Beispiel, da hast du recht. Also bei Hausmeistern kann man sich ja unterschiedliche Tätigkeiten vorstellen. Und wenn wir jetzt einen Hausmeister hätten, der nur kehrt und sich ums Unkraut kümmert, dann wären das tarifrechtlich sogenannte einfache Tätigkeiten, die man nach einer kurzen Einführung ausüben kann. Damit wäre man in der Entgeltgruppe 2 oder 3 möglicherweise.
So, das heißt, bei ihm im Arbeitsvertrag steht drin, einfache Tätigkeiten, er soll ausführen einfache Tätigkeiten wie XYZ. Dafür wird er sozusagen eingruppiert in die E so und so. Das, ja, und in dem Vertrag, Tarifvertrag steht drin, einfache Tätigkeiten sind in der Entgeltgruppe 5 oder so.
Genau, also eher tiefer, die 2 und 3. Dort geht es dann noch ein bisschen danach, wie lang eine Einweisung in die Tätigkeit notwendig ist. Also wir sind in der Entgeltgruppe 1 beispielsweise, wenn das mit einer Einweisung von wenigen Minuten oder Stunden getan ist. Wenn es irgendwie ein paar Tage lang Einweisungen braucht, dann sind wir in der Entgeltgruppe 2, Wochen bis Monate Einweisungen in der Entgeltgruppe 3. Entgeltgruppe 4, da sind wir dann schon im Bereich von einer Ausbildung, typischerweise eine Ausbildung, die kürzer ist als 3 Jahre. Entgeltgruppe 5 ist so ein klassischer Einstieg mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung. Also so viel vielleicht mal zur Einordnung in etwa. Und da kommen wir dann auch schon wieder zu den erforderlichen Kenntnissen, also beispielsweise in der Entgeltgruppe 5, da heißt es dann, es sind ja gründliche Fachkenntnisse erforderlich. Ne? Und diese gründlichen Fachkenntnisse erwirbt man typischerweise im Rahmen einer Berufsausbildung. Also so ist da ein bisschen der Zusammenhang. Und jetzt müsste man schauen, bei einzelnen Tätigkeiten praktisch erfüllen die dieses Tätigkeitsmerkmal der gründlichen Fachkenntnisse. Und da können wir beispielsweise mal gucken, nehmen wir mal vielleicht eine Sekretärin. Genau dort sind solche gründlichen Fachkenntnisse erforderlich, denn sie müssen ja Computer bedienen können, Content-Management-Systeme, sie müssen Schreiben verfassen, Protokolle verfassen. Also da haben wir Tätigkeiten, die genau dieses Tätigkeitsmerkmal erfüllen. Und die Eingruppierung erfolgt dann anhand der Tätigkeitsmerkmale, die überwiegend erfüllt sind. Also wenn jetzt eine Sekretärin beispielsweise vielleicht zu 40% noch einfachere Aufgaben hätte, also sagen wir vielleicht Post sortieren, Postverkehr bearbeiten, wo man sagen würde, gut, das ginge vielleicht in der Entgeltgruppe 4, aber wenn sie dann zu 60% doch gründliche Fachkenntnisse benötigt, dann überwiegt das und dementsprechend würde sie in die Entgeltgruppe 5 eingruppiert werden.
Ja, also es ging ja jetzt gerade um die Arbeitsvorgänge und die TVL-Runde will, soweit ich es verstanden habe, dass diese Arbeitsvorgänge verkleinert werden. Und daran gibt es Kritik. Warum ist das so?
Genau, also da muss man sich jetzt ein bisschen anschauen, wie das Verständnis dieser Arbeitsvorgänge ist. Also ein Arbeitsvorgang soll im Prinzip den Weg zu einer abgeschlossenen Arbeitsleistung praktisch beschreiten. Also wenn ich jetzt wieder das Sekretariat nehme, Dann könnte der Arbeitsvorgang vielleicht heißen, typischerweise Erledigung der Aufgaben im Sekretariat. Ja, weiter würde ich es gar nicht aufsplitten. Und ich würde das vielleicht sogar schon als einen Arbeitsvorgang für die Gesamttätigkeit sehen. Und jetzt wird praktisch das Urteil des Bundesarbeitsgerichts wichtig, das schon sagt, wenn in einem Arbeitsvorgang ein bestimmtes Tätigkeitsmerkmal in rechtserheblichem Umfang vorkommt, dann gilt dies für den gesamten Arbeitsvorgang als erfüllt. Also nehmen wir an, wir haben jetzt den großen Arbeitsvorgang, Sekretariat, dann steckt dort natürlich auch drin Post holen, Post sortieren, was praktisch in der Wertigkeit nicht so hoch zu bewerten wäre, aber es steckt auch in rechtserheblichem Umfang drin, Protokolle schreiben, Schreiben verfassen, vielleicht Auskünfte an Studierende, also wo wir tiefere Fachkenntnisse benötigen. Und wenn die in entsprechendem Umfang dort drin vorkommen, also 7% wären wir dort wieder mindestens, dann gelten praktisch diese gründlichen Fachkenntnisse für den gesamten Arbeitsvorgang als erfüllt. Das heißt, in dem Fall, wo wir jetzt nur einen Arbeitsvorgang hätten, für die gesamte Arbeitszeit der Kollegin.
Das heißt, um mal jetzt nachzufragen, 7% macht sie quasi Tätigkeiten, für die sie eine höhere Qualifikation braucht, und 93% kauft sie Briefmarken. Das heißt, es wird trotzdem höher bewertet für die gesamte Tätigkeit.
Genau, da würde das dann tatsächlich so rauskommen, ja.
Da kann man ja fast die Arbeitgeber verstehen, dass sie das anders geregelt haben möchten.
Naja, das sind jetzt natürlich Extremfälle, ne, so ein Beispiel zu konstruieren. Der Regelfall ist ja doch eher, dass praktisch die Standardtätigkeit überwiegt. Also im Sekretariat wäre es jetzt natürlich irgendwie, was wir zuvor beschrieben hatten, und dass die nieder zu bewertenden Tätigkeiten typischerweise sogenannte Zusammenhangtätigkeiten sind. Wenn ich natürlich ein Protokoll schreibe, muss ich es natürlich am Ende vielleicht auch noch irgendwie kopieren. Ne? Das Kopieren ist sicherlich keine schwierige Tätigkeit, aber es gehört halt mit dazu, um das Arbeitsziel zu erreichen. Und diese sogenannten Zusammenhangstätigkeiten, die dürfen nach aktueller tarifvertraglicher Regelung eben nicht aus der Gesamttätigkeit herausgelöst werden. Und genau daran will die Arbeitgeberseite etwas rütteln, dass man sagt, na gut, aber eigentlich stecken doch da noch zu einem gewissen Anteil niedriger zu bewertende Tätigkeiten drin, und die könnten wir doch rausziehen, und dann kommen wir vielleicht in der Gesamtheit zu einer niedriger zu bewertenden Tätigkeit.
Aber also wie können die rausziehen, wenn das, Entschuldigung Lotte, wenn das sozusagen ein Urteil des Bundesarbeitsgerichtes ist? Dass man das im Gesamten zu betrachten hat und eben nicht aufteilen kann. Da kann doch auch der öffentliche Arbeitgeber nicht anders rechtlich handeln.
Na, das Bundesarbeitsgericht bezieht sich dort natürlich auf die aktuelle tarifvertragliche Regelung zu den Arbeitsvorgängen. Also der Tarifvertrag sagt praktisch, wie diese Arbeitsvorgänge zu verstehen und zu bilden sind. Und genau da hat das Bundesarbeitsgericht gesagt, ja, da müsst ihr das so machen und dürft nicht weiter aufteilen beispielsweise.
Okay. Und die würde haben also man auch, den die gesagt, in dem Tarifvertrag steht das gerade so drin und so ist genau die Regelung und das ist für alle gültig. Und der öffentliche Arbeitgeber möchte quasi diese Gültigkeit aus dem Tarifvertrag raushaben. Gesetzlich ist das gar nicht so genau geregelt.
Genau, also würde man den Tarifvertrag an der Stelle ändern, ne, dann kann man natürlich auf die Rechtsprechung keinen Bezug mehr nehmen. Ne. Weil dann müsste man natürlich sagen, die Tarifvertragsparteien haben sich dort auf etwas anderes verständigt, dann gilt ab jetzt das.
Okay. Was, Marco, was sagst du denn zum Stichwort Entgeltgerechtigkeit? Also was ist das und was fällt dir da jetzt so ein?
Genau, das ist ein Punkt, den ich ja auch in dem Artikel noch aufgeführt hatte. Wir haben teilweise Tätigkeitsmerkmale oder Eingruppierungen, die bereits erfüllt sind, wenn das Tätigkeitsmerkmal zu einem Drittel in diesem Arbeitsvorgang enthalten ist. Oder wenn in der Tätigkeit, ich muss es korrekt formulieren, wenn in der Tätigkeit Arbeitsvorgänge enthalten sind, die dann in der Gesamtheit mindestens zu einem Drittel das Tätigkeitsmerkmal erfüllen. Das vielleicht ein bisschen konkreter, das Beispiel der selbstständigen Leistung. Das ist so der Klassiker, wie man praktisch von der Entgeltgruppe 6 noch höher kommen könnte. von der Entgeltgruppe 6 geht der Weg praktisch in die Entgeltgruppe 8, wenn man mindestens Arbeitsvorgänge hat, die zu einem Drittel das Merkmal der selbstständigen Leistungen erfüllen. In die Entgeltgruppe 9a käme man, wenn die Tätigkeiten mindestens zu 50% selbstständige Leistungen enthalten. Das heißt, dort ist es dann relativ schwierig, wenn man große Arbeitsvorgänge bildet. Also bleiben wir jetzt vielleicht wieder im Sekretariat, vielleicht ein Sekretariat noch mit anspruchsvolleren Aufgaben, wo tatsächlich auch selbstständige Leistungen anfallen. Würde man das jetzt praktisch wieder die Tätigkeit in einen Vorgang zusammenfassen, also vielleicht läuft dort im Sekretariat auch noch Projektverwaltung, wo auch Entscheidungsspielräume vielleicht im Sekretariat angesiedelt sind, dann würde man vielleicht eher von einer Assistenz sprechen und nicht mehr von einer Sekretärin. Aber man könnte sich so einen Aufgabenzuschnitt vorstellen. Und dann wäre das wieder so, hätte man einen Arbeitsvorgang für die Gesamttätigkeit, wären dort vielleicht in geringem Umfang die selbstständigen Leistungen gefordert, also wo die Person vielleicht wirklich einen Entscheidungs- und Ermessensspielraum hat, dann wäre das plötzlich ja für den gesamten Arbeitsvorgang, also für 100% ihrer Tätigkeit erfüllt. Und sie würde in der Entgeltgruppe 9a landen. Und genauso käme aber jemand in eine Entgeltgruppe 9a, der relativ viel Entscheidungs- und Ermessensspielräume hat. Weil dann ist tatsächlich dieser rechtserhebliche Umfang, diese 7%, die wir vorher hatten, die sind dann schon entscheidend, dass die Sekretärin oder die Assistentin plötzlich in der Entgeltgruppe 9a landet. Genauso wie jemand, dessen Tätigkeit vielleicht tatsächlich durch Entscheidungen und Ermessensspielräume geprägt ist. Also der vielleicht zu 80% dort Entscheidungen trifft und auch entsprechend Verantwortung trägt. Und da geht meines Erachtens tatsächlich die Entgeltgerechtigkeit ein bisschen verloren. Das ist der Punkt, wo ich tatsächlich auch die Arbeitgeberseite ein bisschen verstehen kann. Wobei da muss man auch sehen, das ist vielleicht auch vielen nicht so bewusst, dass dort der Tarifvertrag eigentlich schon recht konkrete Beispiele aufführt, wie solche Arbeitsvorgänge zu verstehen sind. Und für mich ein bisschen überraschend ist dann tatsächlich immer, wenn die Arbeitsgerichte dort zu einem weitergehenden Verständnis, zu einer weitergehenden Auslegung kommen. Also der Tarifvertrag sieht tatsächlich eher etwas kleinere Arbeitsvorgänge vor, wie wir das in der Rechtsprechung in den letzten Jahren praktisch erkennen. Also die Rechtsprechung geht eher dahin zu sagen, ja, das Ziel der Tätigkeit ist doch eher so als Gesamtziel aufzufassen und alles, was die Person macht, trägt im Prinzip dazu bei, das Ziel zu erreichen. Also die Arbeitsgerichte kommen da häufig zur Einschätzung, dass sich die Tätigkeit in einem Arbeitsvorgang abbilden lässt. Also da gibt es Beispiele von Sozialarbeitern, die dort ja, bis zum Bundesarbeitsgericht hoch sind, wo dann auch entschieden wurde, die Tätigkeit ist durch einen Arbeitsvorgang abzubilden. Wo man ja vielleicht auch auf die Idee kommen könnte, ja, der Sozialarbeiter hat vielleicht Beratungsaufgaben, dann hat er vielleicht auch noch zum Teil Verwaltungsaufgaben, aber die Gerichte sehen dort eher den Zusammenhang der Tätigkeiten.
Also um es nochmal zusammenzufassen oder zumindest zu versuchen, die Gerichte urteilen im Moment zumindest eher beschäftigten- oder arbeitnehmerfreundlich, weil diese Anteile können von 7 bis, weiß ich nicht, wie viel Prozent sein, 20, 30, 40, aber es wird dann auf jeden Fall auf die gesamte Eingruppierung umgelegt. Das heißt, das ist ja eher gut für den Arbeitnehmer und genau deswegen wollen die Gewerkschaften an dieser Regelung nichts ändern.
Genau, das trifft es eigentlich auf den Punkt. Ja.
Wenn die Arbeitgeberseite jetzt nochmal zu den Tarifverhandlungen selber hart bleibt, also wie schätzt du das ein? Ist das erstmal nur eine Drohung? Wir verhandeln hier über gar nichts, wenn ihr nicht über das verhandelt? Oder zünden die nur eine Nebelkerze und gucken mal, wie die Gewerkschaften reagieren?
Na, ich denke, da spielt sicherlich beides ein bisschen rein. Ne? Also die Gewerkschaften haben natürlich auch Erwartungen formuliert, wobei da muss ich vielleicht auch schon noch ein bisschen ausholen, wie das mit Forderungen und Erwartungen ist. Also da muss man vielleicht zunächst mal voranschieben, dass der Tarifvertrag aus einem sogenannten Manteltarifvertrag besteht, wo die ganzen Regelungen drin sind, Arbeitszeit, Urlaub und so weiter, und den Anlagen zum Tarifvertrag. In den Anlagen finden wir beispielsweise die Entgelttabellen und die Entgeltordnung, in denen diese Eingruppierungsmerkmale aufgeführt sind. Und die Gewerkschaften kündigen typischerweise nur die Entgelttabellen und vielleicht noch die Entgeltordnung, aber nicht den Manteltarifvertrag. Das heißt, wenn wir jetzt eine Forderung aufmachen würden, die sich auf Urlaub oder Arbeitszeit bezieht und das bestreiten wollten, dann müsste tatsächlich dieser Manteltarifvertrag gekündigt werden. Andernfalls sind wir bei diesen Themen in der Friedenspflicht. Das heißt, solche Forderungen dürften wir nicht bestreiten. So, und jetzt diese Änderung bei den Arbeitsvorgängen, das wäre natürlich genau eine Änderung in diesem Manteltarifvertrag, der momentan nicht gekündigt ist. Und das heißt, Änderungen darin sind praktisch nur, ich sag mal, im Einvernehmen auf dem Verhandlungsweg zu erreichen.
Und wenn die Gewerkschaften den Manteltarifvertrag kündigen würden, würden auch alle, sagen wir mal, sozialen Errungenschaften, die drinnen stehen, natürlich erstmal gekündigt werden. Das ist das Problem dabei.
Genau, also würde man den Manteltarifvertrag kündigen, würde natürlich auch die Arbeitgeberseite dann Forderungen aufmachen, also beispielsweise die Änderung am Paragraphen 12, das mit den Arbeitsvorgängen. Und ja, dann käme natürlich nur ein neuer Manteltarif zustande, wenn, klar, die Verhandlungen über die Bühne gegangen sind. Und dann kann sich natürlich auch die Arbeitgeberseite querstellen bei Verhandlungen oder bei anderen Änderungen entsprechend in diesem Manteltarifvertrag, den sich vielleicht oder die Gewerkschaften durchsetzen wollten. Also beispielsweise sei es weniger Arbeitszeit. Und das wäre ja so ein Klassiker. Wenn wir sagen, wir wollen für weniger Arbeitszeit streiken, dann müssten wir diesen Manteltarifvertrag kündigen und dann würde aber die Arbeitgeberseite kommen und sagen, ja gut, dann ändern wir aber die Arbeitsvorgänge. Und jetzt werden wir uns mal einig und dann schauen wir mal, wie viele Leute ihr auf die Straße bringt oder wie sehr uns Streikmaßnahmen treffen. Das wäre dann schon, das wären die etwas härteren Bandagen dann bei diesem Thema.
Und da das ja kein produzierendes Gewerbe ist, kann der öffentliche Arbeitgeber in aller Regel recht ruhig da sitzen, weil selbst wenn die Hälfte der Dozenten halt keine Vorlesungen abhält, gibt es ein paar unzufriedene Studierende und mehr nicht.
Ja, das ist natürlich immer auch so ein bisschen das Problem an den Hochschulen. Wir haben natürlich auch Beschäftigte mit einer hohen intrinsischen Motivation. Also unsere Lehrenden, die leben natürlich dafür, irgendwie die Studis zu unterrichten und die würden vorher alles andere ausfallen lassen als eine Lehrveranstaltung. Denn jegliche Maßnahmen sollen natürlich am Ende nicht zulasten der Studierenden gehen. Und das wissen natürlich auch die Arbeitgeber, dass die Hochschulen, selbst wenn dort irgendwie gestreikt wird, doch noch irgendwie weiter funktionieren.
Gut, Marco, wir hatten uns noch weitere Fragen aufgeschrieben, aber nicht zu dem Thema Arbeitsvorgänge, sondern zum Thema Umfrage, Arbeitsbelastung und so weiter. Aber unsere Zeit ist eigentlich schon rum. Wir haben jetzt fast 25 Minuten über das Thema Arbeitsvorgänge gesprochen. Ich hoffe, dass jetzt der ein oder andere Zuhörer, die ein oder andere Zuhörerin das verstanden hat, so wie wir jetzt, Lotta, du und ich hoffentlich, da jetzt auch besser im Bilde sind und jetzt wissen, wenn in der Tagesschau berichtet wird, dass die Arbeitgeber die Arbeitsvorgänge ändern wollen. Und dann wissen wir jetzt, um was geht es da eigentlich. Ich danke dir, Marco. Es war wie immer ein schönes Interview mit dir. Und wir hören uns ja eigentlich jedes Jahr auf diesem Kanal. Also, Dankeschön. Ne?
Ja, vielleicht auch noch ein abschließender Hinweis. Natürlich sind die Personalräte vor Ort auch immer gute Ansprechpartner, wenn es um solche Fragen geht, Eingruppierungen. Und mir ist schon bewusst, dass das ein schwieriges Thema war und dass das heute in diesem kurzen Interview sicherlich auch nicht vollständig klar wurde. Aber nutzen Sie die Möglichkeiten vor Ort, dort auf Kolleginnen und Kollegen zuzugehen. Gut, in diesem Sinne danke für das Interview.
Ja, mach's gut. Tschüss.
Ciao.
Und das war Bildung in Thüringen, die erste Sendung im November. Wir hatten heute spannende Themen. Zum einen ging es darum, wie soll eigentlich Arbeitszeit erfasst werden an Hochschulen. Wir hatten ein Streitgespräch zwischen Thomas Hoffmann und Christian Grübatsch. Und wir haben uns erklären lassen, was das ganze Thema Arbeitszeiterfassung mit den sogenannten Arbeitsvorgängen zu tun hat, die definiert sind im Manteltarifvertrag des TVL. Ich hoffe, wir haben euch und Sie, liebe Zuhörer, ein bisschen aufgeklärt. Wir sind es auf jeden Fall. Lotta, das war deine erste Sendung, bei der du aktiv dabei warst. Wie war es für dich?
Ja, genau.
Wie war es für dich?
Neu, aufregend und interessant.
Bist du wieder dabei beim nächsten Mal?
Ja, bestimmt.
Gut, und wenn du nicht willst, dann ordne ich es an. Okay, alles klar, das war's. Dann in 2 Wochen die nächste Sendung. Macht gut.
Bildung in Thüringen. Diskussionen zur Bildungspolitik.
Fragen zur Erziehung.
Neuigkeiten aus Kitas,
Schulen
und Hochschulen.